Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, heute hören wir das letzte Kapitel aus dem Buch vom Leo Kardinal Schäftsitz, Maria, Mutter und Gefährtin Christi. Das Kapitel ist überschrieben mit Maria, Prophetin. Das Prophetische an den Marienerscheinungen. Am Mikrofon George Inglin. Die Botschaft von Fatima ist wie ein Echo des Evangeliums, wie ein Reflex der Kernbotschaft Jesu Christi. Trotzdem verhallt sie, wie auch andere von der Kirche anerkannte Privatoffenbarungen, für viele Christen ungehört und unverstanden. Nicht nur das Wunderbare an den Erscheinungen wird als unzeitgemäß empfunden, obgleich heute in Teilen der charismatischen Bewegung außerordentliche Geschehnisse wie Sprachengabe, Zungenrede und Krankenheilungen fraglos angenommen werden. Auch der Anspruch, dass dieses Echo einen besonderen Sinn und eine neuartige Bedeutung für unsere Zeit gewinnen könne, bleibt weithin unerkannt und wird nicht ernst genommen. Denn mit Christus und den Aposteln sei die Offenbarung abgeschlossen. Das wird kein Christ bestreiten, obgleich man sonst gern von neuen Erfahrungen des Evangeliums spricht oder sogar ein zeitgemäßes fünftes Evangelium hervorbringen soll. Aber es ist kein Einwand gegen das Weiterwirken des Geistes mit seinen kleinen und großen Charismen und charismatischen Ereignissen, die das Evangelium mit neuartiger Eindringlichkeit verkünden, es in ein neues Licht heben und es wie lebendige Bildwerfer auf die dunkle Scheibe der irdischen Welt projizieren. Es ist zwar richtig, dass das Zeitalter der Apostel und Propheten, die das Fundament des Hauses Gottes bilden, dessen Eckstein Christus ist, vergangen ist, aber die Sendung und Kraft des Apostolischen und Prophetischen ist darum der Kirche nicht verloren gegangen. Es ging in den urchristlichen Gemeinden weiter. Das weitergehende Charisma des Prophetentums ist auch nicht ohne Zusammenhang mit dem Sinn, mit dem Charakter und der Aufgabe der klassischen Propheten zu denken. Die Propheten Israels waren nicht zuerst Weissager und Vorhersager von geheimen Wahrheiten und unbekannten Plänen Gottes. Sie waren vor allem Verkünder des Willens Gottes zur Umkehr des Volkes, forderten Treue zu Gott und seinem Gebot und wiesen die Menschen auf eine kommende Rettung oder ein Gericht hin. Als Elias, einer der ersten großen Propheten im 9. Jahrhundert vor Christus, auftrat, besaß Israel bereits den Bund, das Gesetz und den wahren Gottesdienst. Er brauchte dem König wie dem Volke also keine neue Offenbarung zu bringen. Aber der Ein-Gott-Glaube war durch das Schielen nach fremden Göttern kraftlos geworden, der wahre Gottesdienst durch den Baalskult gefährdet, die getreuen Jahwes waren mutlos geworden. Da gab die machtvolle Erscheinung des Elias mit seinem Wort den Jahwe-treuen Israeliten Trost und Halt, verkündete die Einzigartigkeit des Jahwe-Glaubens und erschloss dem Volk aufs Neue die Größe des Bundes. Die Nachwirkungen seines Kampfes für den wahren Gott und seines Eifers für den reinen Gottesdienst waren so stark, dass man Johannes den Täufer für den wiedergekommenen Elias hielt. Das Erscheinen der beiden himmlischen Gottesmänner, Moses und Elias, bei der Verklärung Christi, darf als Hinweis darauf genommen werden, dass die Propheten auch im neuen Bund ihre Bedeutung behalten und der Verherrlichung Christi dienen dürfen. Denn das, was sie in Wort und Werk vollbrachten, ist dem Gottesreich und der Kirche immer geboten und ohne jede Konkurrenz zu Jesus Christus notwendig. Die Läuterung des wahren Glaubens, die Vertiefung in den Geist des Bundes, die Mahnung zur Treue gegenüber dem Gesetz Gottes, die Entfachung der Hoffnung auf das Heil mit der darin gelegenen, aber bedingten Ankündigung des Gerichtes. So haben sich prophetische Männer auch im Neuen Testament erhalten. Nicht zu Unrecht nimmt man an, dass sich in der Darstellung der Verklärung Jesu Züge finden, die von den Propheten und Lehrern in den neutestamentlichen Gemeinden herrühren. Sie treten hier als gottberufene Lehrer und Mahner auf, die in ihrer Bedeutung gleich nach den Aposteln kommen. Sie dienen mit ihrem besonderen Charisma dem Aufbau der Gemeinde. Sie beurteilen und prüfen die Eingebungen des Geistes in der Gemeinde. Sie legen die Geheimnisse des Glaubens aus, beziehen sich aber auch auf die Zukunft und deuten vor allem das, was die Zeit und die gegenwärtige Stunde verlangt. Die Urkirche hat jedenfalls keinen Zweifel darüber gelassen, dass die prophetischen Begabungen Zeichen des für die Endzeit verheißenen besonderen Geistbesitzes der Kirche sind und dass sie der Kirche gerade in der Endzeit nicht fehlen werden. Weil es sich hier um unmittelbare Geistwirkungen handelt und nicht um kirchliche Ämter, wurden nach dem Vorbild des Alten Testamentes auch Frauen als Prophetinnen anerkannt. Daran zeigt sich, dass das Prophetische als Gabe des Geistes nicht an das Ansehen der Person, nicht an die Bestimmung des Geschlechtes und nicht an die Grenzen von Zeit und Raum gebunden ist. Maria, Prophetin. Auf dem Hintergrund des Prophetischen kann die Botschaft von Fatima in ihrer Bedeutung und in ihren klaren Konturen lichtvoll hervortreten. Dabei handelt es sich nicht zuerst darum, die Seherkinder als menschliche Mittler der Botschaft in den Vordergrund des Interesses zu rücken. Es geht um die Botschaft selbst und um die Frau, die sie den Kindern mitteilt. Es ist Maria, die nicht zufällig und unbedacht seit den ältesten Zeiten als Prophetin in der Kirche geglaubt wurde. Von früh an hat man Maria mit der Schwester des Moses, mit Miriam verglichen, die als Prophetin den israelitischen Frauen nach dem Durchzug durchs Schilfsmeer das Siegeslied vorsang. Vor allem wurde das Magnificat als geisterfüllte prophetische Rede verstanden, die nicht nur eine Ausdeutung der Geschichte des Alten Bundes enthielt, sondern auch einen bedeutsamen Hinweis auf die Zukunft. Siehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter. Hier ist Maria, die berufene Deuterin des eschatologischen Geschehens, das nun das Volk Gottes erlebt. Mit ihren vom Heiligen Geist erleuchteten Augen blickt sie auf die im Argen liegende Menschenwelt, mit den Herzen voller Hochmut, mit menschlicher Erniedrigung und geistiger Knechtschaft. Und sie verheißt eine Wende aus der Macht Gottes. Aber es war nicht nur dieser prophetische Gesang, in dem der christliche Glaube Maria als Prophetin anerkannte. Ihr ganzes Leben spiegelte das Tun der Propheten wider, die Herabkunft des Geistes Gottes, die demütige Annahme des Wortes, das der Sohn des Vaters selbst war, die Übermittlung des Willens des Herrn an die Menschen, was er euch sagt, das tut, das tiefe Eindringen in das Geheimnis der göttlichen Offenbarung. Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. In allen diesen Begebenheiten erfüllen sich Sinn und Ziel des Prophetentums, das die Offenbarung Gottes in Jesus Christus zum Leuchten bringen und tiefer in die Menschenwelt eindringen lassen sollte. Charakter und Schicksal der Propheten werden in Maria so eindeutig abgebildet, dass sie auch Nichtbeachtung, Leiden und Schmerz um des Messias willen auf sich nehmen muss. Das alles hat die Kirche dazu geführt, Maria nicht nur als Prophetin zu verstehen, sondern sie als Königin der Propheten anzuerkennen. Freilich haben die biblischen Propheten und Prophetinnen ihren Auftrag erfüllt und sind in die Vergangenheit eingegangen. Ein Gleiches kann jedoch von Maria nicht gelten, denn Maria hat als Mutter Christi, als jungfräuliche Dienerin der Erlösung, als Urbild und Mutter der Kirche einen bleibenden Vermittlungsdienst an den Menschen zu leisten. Als leiblich in den Himmel aufgenommene, die in vollendeter Lebendigkeit beim Sohne weilt, wird sie darum auch ihren Prophetendienst lebendig weiterführen. Wenn aber sichtbare, ereignishafte Prophezeiungen durch geistbegabte Männer und Frauen der Kirche niemals fehlen, dann ist nicht auszuschließen, dass sich Maria als höchste und lebendigste der Propheten dieser menschlichen Werkzeuge bedient und in ihnen ihren Prophetendienst vollführt. Das ist der Grund für die marianischen Botschaften und Erscheinungen in der Geschichte. Der Sinn der Marienbotschaften. Vom Prophetendienst Marias und vom immer wieder geschenkten Charisma des Prophetischen in der Kirche lässt sich der Sinn der Marienerscheinungen und der in ihr eingeschlossenen Botschaften dem Verständnis der Gläubigen näherbringen. Aber auch die Forderungen, die daraus den Gläubigen erwachsen, lassen sich von hierher besser begreifen. Ein oft gehörter Einwand gegen die prophetischen Marienerscheinungen lautet, dass sie erst neuen Datums seien und eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert eine besondere Bedeutung gewonnen hätten. In Wahrheit aber gibt es sie seit dem Beginn der Marienverehrung in der Kirche. Schon aus dem Leben Gregors des Wundertäters, in den Jahren 270 und 275 gestorben, wird von einer solchen Erscheinung berichtet, bei der die Mutter des Herrn den Bischof vor seiner Weihe in seinem Glauben stärkte. Die Berichte von solchen Visionen werden im Mittelalter häufiger und erscheinen in legendärem Rankenwerk, so dass die Echtheitsfrage heute schwer entschieden werden kann. So sind die meisten dieser Erscheinungen, die vielfach auf die Einzelnen und ihre persönlichen Heilsbedürfnisse bezogen sind, von der Kirche, welcher allein das Urteil über ihre Echtheit und Übernatürlichkeit zusteht, nicht entschieden worden. Denn so sehr die Kirche mit dem lebendigen Wirken Gottes in der Geschichte und mit dem prophetischen Dienst Marias rechnet, so ist sie doch nicht wundersüchtig und stellt die Irrtumsfähigkeit der Menschen nüchtern in Rechnung. Es ist aber nicht zu übersehen, dass die Marienerscheinungen der neueren Zeit, die von der Kirche beglaubigt wurden, einen höheren Charakter angenommen haben. Sie gehen nicht mehr auf das Wohl und Heil der Einzelnen, sondern richten sich an die ganze heilsbedürftige Welt. Die Erscheinung von La Salette von 1846 verkündet die Wahrheit von der fürbittenden Mittlerschaft Marias zwischen Christus und der erlösungsbedürftigen Menschheit. Die Botschaft von Lourdes 1858, in der sich Maria als unbefleckte Empfängnis zu erkennen gab, ruft alle Menschen zur Bekehrung von der Sünde. Fatima nimmt diesen Ruf auf und verstärkt ihn durch die Forderung nach Sühne zur Heilung der Gottlosigkeit in der Welt. In Banneux offenbart sich Maria als Jungfrau der Armen und als Frau aller Völker. In Lourdes und Fatima ist die Botschaft mit der ausdrücklichen Forderung versehen, sie allen mitzuteilen. In Bezug auf solche Kundgebungen Marias ist es nicht mehr möglich, die Privatoffenbarungen als rein persönliche Angelegenheit der betreffenden Seher zu verstehen und ihre Geltung auf wenige zu begrenzen. Bezüglich Fatimas hat dies Johannes Paul II. Ausdrücklich erwähnt, wenn er vom Weckruf von Fatima erklärte, er sei inhaltlich im Evangelium und in der ganzen Tradition so tief verwurzelt, dass sich die ganze Kirche dieser Botschaft verpflichtet fühlt. An solchen Aussagen wird deutlich, dass Privatoffenbarungen für die Kirche nicht belanglos sind und gewisse Verbindlichkeiten für das Ganze schaffen können, vor allem wenn sie von der kirchlichen Autorität anerkannt und empfohlen werden. Freilich macht die Kirche die Annahme solcher Offenbarungen nicht zur Pflicht, auch wenn sie sich zu ihrem übernatürlichen Charakter bekennt. Denn sie will immer zwischen dem göttlich-apostolischen Ursprung der Offenbarung und ihrer weitergehenden charismatischen Erfahrung unterscheiden. Sie will die Lichtquelle des Prophetischen von den nachfolgenden Lichtreflexen differenzieren. Sie will den ursprünglichen Ruf von seinem Echo abheben. Aber in Wirklichkeit gehören Ausstrahlung des Lichtes und Widerschein, Ruf und Widerhall zusammen. Die Kirche handelt hier ähnlich wie bei der heiligen Verehrung. Sie macht dem Einzelnen diese Verehrung nicht zur Pflicht, obwohl sie als Ganze und in vielen ihrer Glieder den Kult der Heiligen mit großer Hingabe übt. So verpflichtet sie auch die Einzelnen nicht zur Annahme der Privatoffenbarungen, obwohl sie als Ganze die echten Kundgaben des Willens Gottes, zumal wenn sie durch die Prophetin Maria vermittelt sind, ernst nimmt und in ihr Leben einbezieht. Vergleiche etwa die Einführung des Festes der Erscheinung der unbefleckten Jungfrau Maria in Lourdes. Der einzelne Gläubige wäre aber nicht gerechtfertigt, wenn er dieses Verhalten der Kirche gänzlich unbeachtet ließe oder es gar verachtete. Die Kirche schätzt nämlich diese prophetischen Ereignisse vor allem wegen ihrer Bezugnahme auf die jeweilige Zeit und auf die besonderen Bedürfnisse des Glaubenslebens in einer bestimmten Epoche. Der Blick auf die Propheten beweist, dass ihre Sendung immer mit einer besonderen Ausrichtung auf das Anliegen der Zeit verbunden war. Propheten erscheinen niemals ohne einen bestimmten Auftrag an die eigene Epoche. Sie treten immer in religiös spannungsreichen Zeiten auf und in Bedrängnissen des Gottesvolkes. Dem entspricht auch das prophetische Erscheinen Marias gerade in der modernen Zeit. Man braucht diese, unsere moderne Welt und Zeit, nicht herabzuziehen und etwa an dem idyllischen Maßstab der angeblich guten alten Zeit abzuqualifizieren, um zu erkennen, dass es eine für die Sache Christi entscheidungsreiche und für die Menschheit insgesamt bedrohliche Epoche geworden ist. Der Christ ist dazu berufen, zur Erfassung seiner konkreten Aufgabe zuerst die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. Die Frage Christi geht auch an ihn. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Für den, der sehen will, sprechen die Zeichen unserer Zeit eine aufrüttelnde Sprache. Das Bedrohliche liegt eigentlich offen zutage. Die Gefahr massenhafter Zerstörung von Menschen und Völkern, die damit verbundene tiefe Lebens- und Zukunftsangst, die von vielen ohne Suche nach den rechten Heilsmitteln noch geschürt wird, die Verachtung der menschlichen Person bei der Freigabe der Tötung Ungeborener, die erstmals in der Geschichte militant und organisiert auftretende Gottesleugnung, der Kollaps des Gewissens, auch bei vielen Christen, der Schwund des Sündenbewusstseins und damit auch des Erlösungsbedürfnisses selbst bei Gliedern der Kirche. Was Kardinal Newman im vergangenen Jahrhundert sprach, ist heute in neuer Weise aktuell geworden. Die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Der gläubige Mensch wird in den beiden zuletzt genannten Merkmalen sogar die entscheidenden Schadstellen in der Verfassung dieser Zeit erkennen. Das Schwinden des Bewusstseins von Sünde und Erlösungsnotwendigkeit. Denn alle die anderen Schadstoffe dringen aus dieser verunreinigten Quelle hervor. Wer die Botschaft von Fatima ernst nimmt, wird feststellen, dass Maria als Prophetin vermittels der Seherkinder gerade den Blick auf dieses Grundübel der modernen Welt lenkt, das die Wurzel aller anderen geistigen und leiblichen Schäden ist. Hier rastet gleichsam die Botschaft in das Gefüge unserer Zeit ein und deckt die tiefsten Abgründe der modernen Lebenslandschaft auf, in denen die Selbstherrlichkeit des Menschen, die Unbußfertigkeit, die Gottesblindheit nisten. Aber Fatima reißt nicht nur Abgründe auf, sondern weist auch den Weg zu ihrer Überbrückung und Schließung. Die Erkenntnis der Gewalt der Sünde, das Vertrauen auf die Kraft der Erlösung und der Vermittlung der Gottesmutter, die Möglichkeit der miterlösenden Sühne, die Verheißung des wahren Friedens, der von Gott geschenkt wird, aber nicht ohne Vorbereitung im Herzen der Menschen. Die Botschaft von Fatima ist zuletzt eine Botschaft des allumfassenden Friedens, der aus den verwandelten Herzen der Menschen wachsen muss. In dieser Ausrichtung auf den wahren Frieden trifft diese Prophetie das tiefste Sehnen unserer Zeit. Sie setzt in allem Dunkel ein Zeichen der Hoffnung, so dass die Menschen, die diese Zeichen aufnehmen, auch den Nachsatz des zitierten Wortes Kardinal Newmans überzeugt sprechen können. Und doch, nie schritt Christus mächtiger durch die Erdenzeit, nie war sein Kommen deutlicher, nie seine Nähe spürbarer. Es ist nicht zuletzt die prophetische Erscheinung Marias, die uns diese Nähe spürbar macht. Soweit zu dem wunderbaren Buch vom Kardinal Leo Szewczyk. Es ist sicher eine Analyse, wo noch selten so in die Tiefe gegangen ist und darum eine wunderbare Lektüre ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag und auf Wiederhören.